Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 28. Juni 2024. Kommen Sie ins Hotel Marriott am Dienstag, dem 9. Juli. Großes Streitgespräch zwischen mir und meinem früheren Kollegen Markus Somm über Putins Krieg, Amerikas Macht und die Schweizer Neutralität, moderiert von Matthias Ackeret. Das wird sicherlich interessant, das wird auch unterhaltsam. Die beiden Disputanten kennen sich ja seit vielen, vielen Jahren. Markus Somm und ich haben zusammen studiert, wir haben zusammen gearbeitet. Er war auch mal stellvertretender Chefredaktor der Weltwoche, ist jetzt Verleger des Nebelspalters. In vielen Dingen sind wir ziemlich ähnlich unterwegs, manchmal auch deckungsgleich, aber bei diesem Thema, da liegen wir über Kreuz. Und das ist interessant, das gibt Ihnen eben die Möglichkeit, aus unterschiedlichen, hoffentlich intelligent formulierten Perspektiven sich selber ein Urteil, eine Meinung zu bilden. Und das ist das Wichtigste, darum geht es uns. Also der 9. Juli 2024, diesen Dienstagabend, müssen Sie ganz fett dick unterstreichen in Ihrer Agenda. Hotel Marriott Neumühlecke 42 Zürich in der Nähe des Hauptbahnhofs, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18.00 Uhr, Eintritt 25 Franken. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket www.weltwoche.ch/streitgespräch, www.weltwoche.ch/streitgespräch. Es hat, solange es hat, also sichern Sie sich jetzt noch Ihr Ticket. Das wird sicherlich mindestens so interessant wie das Streitgespräch, das gestern stattgefunden hat, beziehungsweise heute Morgen, liegt ja erst ein paar, ja, eine Stunde zurück, das große TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und dem früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und ich werde in der internationalen Ausgabe etwas ausführlicher darüber sprechen, aber doch hier auch für das exklusiv schweizerische Publikum sozusagen, wobei wir haben auch beim Schweizer Daily viele internationale Zuschauer, doch hier vielleicht das Wesentliche, dass die Debatte hat gezeigt, dass Joe Biden doch sehr, sehr alt gewirkt hat, fast mumienhaft. Donald Trump wirkte diszipliniert. Die persönlichen Attacken gingen eher aufs Konto von Biden, der manchmal auch den Faden verlor. Gnädigerweise haben ihm dann die CNN-Moderatoren in Georgia geholfen. Sie haben dann abgeblockt. Das ganze TV-Format war meines Erachtens hervorragend orchestriert und hervorragend gemacht. Sie haben die Regeln etwas geändert. Früher gab es ja oft mit Publikum. Es gab Ausschweifungen, Ausfälligkeiten, die verharkten sich ineinander. Jetzt war es klarer strukturiert und so gesehen besser und auch interessanter. Auffällig vielleicht das Wichtigste, dass beide Kandidaten, man weiß ja noch gar nicht, ob die Demokraten Biden überhaupt nominieren werden. Man kann davon ausgehen, es wird sicher schwierig sein, da noch einen anderen aus dem Hut zu zaubern. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die beiden eigentlich sehr wenig darüber gesprochen haben, was sie in den kommenden 4 Jahren machen werden. Sie haben sich eher darauf konzentriert, dem anderen vorzuwerfen, was er für eine Riesenpfeife ist, was er für ein Versager ist, was er alles falsch gemacht hat. Donald Trump war in diesen Attacken zwar bekannt mit den bekannten Sprüchen, aber eigentlich sachlicher. Biden wirkte da zum Teil fast ausfällig in der Art und Weise, wie er das vorgetragen hat, und eben sehr, sehr altbrüchig wirken, manchmal schwer zu verstehen. Und am Schluss seiner Ausführungen mehrere Male hat er da den Faden verloren. Also ein sicherlich vom ganzen Gesamteindruck her nicht sehr vorteilhafter Eindruck für Joe Biden. Allerdings haben seine Gegner ja die Erwartungen auch dermaßen tief angesetzt, dass er sozusagen auch in dieser schlechten Verfassung vielleicht nicht so schlecht wirkte, wie man vielleicht hätte erwarten können, aufgrund der drastischen Schilderungen, die auch im Internet über ihn kursieren. Donald Trump hat seine Sache, glaube ich, insgesamt gut gemacht. Er wirkte sachbezogener als man das vor allem auch in kritischen Kreisen ihm gegenüber gewohnt ist. Donald Trump und Biden richten sich ja jetzt nicht an die überzeugten Hardcore-Anhänger, sondern eher eben an die noch unentschlossenen Wähler. Trump konnte sicher punkten in der Außenpolitik, er konnte insgesamt vielleicht bei der Wirtschaftspolitik punkten. Schlecht sah er aus, als ihn Biden angegriffen hat, dazu dem Aufstand vom 6. Januar und zu seiner persönlichen Verurteilung. Und es gab einen sehr heiteren Moment, auch einen etwas skurrilen Moment, als die beiden zu ihrem Alter gefragt wurden. Und da hat Trump eigentlich eine gute Antwort gegeben, hat gesagt, er würde jederzeit einen kognitiven Test machen, er mache das auch, er sei gut beieinander, fühle sich besser, habe etwas abgenommen. Und dann haben sich die beiden älteren Herren in ein skurriles Wortduell verharkt bezüglich ihres Golf-Handicaps. Und ich habe mir dann gedacht, wie viele amerikanische Zuschauer da vor diesen Fernsehapparaten spielen eigentlich Golf. Also das ist ja nicht ein Volkssport, es ist ein... Viele Leute spielen Golf in den USA, aber es gibt vermutlich auch sehr viele Leute in den USA, die sich das nicht leisten können, Golf zu spielen. Und das wäre zum Beispiel in der Schweiz gar nicht gut angekommen, wenn sich da zwei Politiker das Golf-Handicap vorwerfen. Da würden sie sich ja outen als Angehörige einer privilegierten Klasse. Der Golfsport hat in den USA ein etwas anderes Standing, aber geht vielleicht auch etwas in diese Richtung. Joe Biden hat... Trump wiederholt als Lügner bezeichnet. Interessanterweise allerdings hat er selber nachweislich Unwahrheiten erzählt, auch sehr widersprüchliche Dinge. Er hat einmal gesagt, ja, ich habe von dir die größte Inflation geerbt, die es überhaupt nur gegeben hat. An einem anderen Punkt sagt er, als er das Amt angetreten habe, habe es keine Inflation gegeben. Er hat auch gesagt, die Grenzpolizei würde ihn als Präsident auch zur Wiederwahl empfehlen, worauf die Grenzpolizei sofort auf dem Internet das dementierte. Das war doch interessant, weil ja die Demokraten immer sagen, Trump lüge die ganze Zeit, also die schenken sich da nichts. Und Lügen gibt es ja in der Politik sowieso nicht. Ich nenne das immer perspektivische Wahrheiten, die da jeweils geäußert werden. Enttäuschend am Duell, jetzt vielleicht aus Schweizer Sicht, wenn ich das vergleiche mit einer Arena-Sendung, bei uns diskutieren die Politiker einfach sachlicher und auch detaillierter. Das war zum Teil ziemlich oberflächlich und man hat sehr wenig gehört eben über die Zukunft, was die beiden anders machen wollen. Konkret, man hat sich da in der Vergangenheit festgebissen, wie es manchmal auch der Fall ist, oder man sagt das älteren Leuten nach, dass sie in der Vergangenheit schwelgen, die Nostalgie ist das Heroin des Alters. Man hat gemerkt, dass die beiden sich nicht mögen. Eher Rückblick als Ausblick. Trump insgesamt fitter, nicht so ausfällig, wie das seine Kritiker und Gegner erwarten. So gesehen könnte er getrumpft haben. Und Joe Biden doch sehr, sehr alt, eben mit brüchiger, zum Teil schwer verständlicher Stimme. Das Ständemeer bleibt eine Option hier. Der Bundesrat hat getagt und lässt sich da die Türe offen bei den EU-Abstimmungen, bei diesem EU-Paketvertrag eben doch ein anspruchsvolles Doppelreferendum stattfinden zu lassen, also Volksmeer und Ständemeer. Von linker Seite wird das bekämpft. Der Tagesanzeiger in seiner Berichterstattung sagt, es sei illegal, wenn man da auch ein Kantonsmeer laufen lassen würde. Das ist natürlich Unsinn. Wenn es illegal wäre, dann würde der Bundesrat das in dieser Form gar nicht propagieren wollen und propagieren können. Und es ist eben eine politische Frage, ob sich die Schweiz da der Europäischen Union institutionell unterstellen will. Und in dieser ganzen Diskussion, welche Abstimmung es geben soll, zeigt sich ja auch die Krux dieser ganzen Debatte, dass eben die eine Seite versucht, auch durch die Senkung der Hürden, der Abstimmungshürden darzulegen, ja, das ist ja gar nicht so ein wichtiger Vertrag, während die andere Seite sagt, nein, das ist ein hochwichtiger Vertrag, deshalb müssen wir Volks- und Ständemeer machen. Und ich würde dem Bundesrat auf jeden Fall raten, Volk und Stände mehr zu bringen. Auch dem Parlament, das hat hier das letzte Wort, die entscheiden das, das muss man machen. Und der Bundesrat selber hat ja gesagt, beim Rahmenabkommen 2021, 2021, als sie es beerdigt haben, Ignazio Cassis, habe das hier schon oft gesagt, dieser Vertrag würde das Verhältnis der Schweiz und der Europäischen Union fundamental verändern. Das ist ja der Grund, warum ich dagegen bin, denn das Verhältnis würde eben so geändert, dass die Schweiz nicht mehr ein unabhängiger, gleichaugenhöhiger Staat ist, wie das Gebilde EU, sondern in ein Unterstellungs-, in ein Unterwerfungs-, in ein Kolonialverhältnis geriete zur Europäischen Union. Wir würden zur Rechtskolonie der EU. Die EU könnte hier Gesetze erlassen, die Richter stellen und Sanktionen verhängen. Also eine fundamentale Transformation eines bilateralen, gleichberechtigten Wegs. Darum ist eben bilateral auch ein Gaunerwort in diesem Zusammenhang. Und Ignazio Cassis, der Bundesrat der Außenminister, hat selber gesagt, dass dieser Vertrag fundamental das Verhältnis ändern würde. Und deshalb müsste der Bundesrat auch ganz klar hier eine Empfehlung abgeben. Das haben sie noch nicht gemacht. Ganz klar eine Empfehlung abgeben. Es braucht Volksmehr und Ständemehr. Wenn man das nicht macht, wird man sich dem Vorwurf aussetzen, hier das Volk ausbremsen zu wollen, beziehungsweise eben die direkte Demokratie nicht in voller Art und Weise, auch in ihrer föderalistischen Spielform, laufen zu lassen. Davon wäre dringend abzuraten. Der Tagesanzeiger, wie gesagt, die pushen das, die wollen das in diese Richtung drücken. Damit offenbaren sie einfach ihre politischen Vorlieben und ihre politischen Neigungen. Martin Schlegel wird neuer Nationalbankpräsident. Hier das Bild. So muss ein Nationalbankpräsident aussehen, meine Damen und Herren. Ein braver, biederer Buchhaltertyp, kein Superstar, kein Salon Löwe, kein TV Zampano, sondern ein braver, solider Mann, der da schaut, dass die Bücher stimmen. Es ist ja eine Welt aus den Fugen, eine Welt, die spinnt, und die Schweiz spinnt eben auch ein bisschen mit in diesem allgemeinen Wahnsinn, aber zum Glück spinnt die Schweiz noch immer ein bisschen weniger, und dafür muss die Nationalbank geldpolitisch sorgen. Das hat sie bis jetzt gemacht, obwohl es natürlich auch viel Kritik gibt an dem Vorgänger, an Thomas Jordan, der da die Bilanzen zu stark aufgedröhnt habe, zu viele Euros gekauft habe. Noch immer wirkt nach in den Medien die Wahl Alain Berset zum Europaratsgeneralsekretär. Das wird jetzt sozusagen als der ganz entscheidende große Posten abgefeiert in unseren Medien. Da muss man einfach sagen, bis vor kurzem hätte niemand in der Schweiz gewusst, wer ist eigentlich der Generalsekretär oder die Generalsekretärin des Europarats. Man hat sich schlicht nicht dafür interessiert. Das zeigt doch wunderbar, wie hier eben auch das nationale Eigeninteresse plötzlich so ein Gremium wieder ins Rampenlicht rücken kann. Natürlich ist dieser Europarat nicht unbedeutend. Da gehört eben auch dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazu. Da stellt sich eben die Frage, fremdes Recht oder Landesrecht? Landesrecht vor internationalem Recht, Landesrecht vor fremden Richtern. Da gab es ja dieses Urteil für die Klimaseniorinnen, wo man die Schweiz verknurrt hat, trotz Volksabstimmungen jetzt sozusagen gegen die Volksentscheide, die damals beim CO2-Gesetz getroffen wurden, Klimaschutzmaßnahmen, sogenannte Klimaschutzmaßnahmen, jetzt sage ich dieses Unwort auch schon, dieses Gaunerwort, Klimaschutzmaßnahmen, Klimamaßnahmen, dass man die noch verschärfen müsse, obwohl das demokratisch abgelehnt wurde. Und da sehen Sie natürlich den ganzen problematischen Charakter dieser Gremien. Und Alain Berset ist natürlich ein voller Verfechter dieses internationalen Rechts. Er hat das immer gesagt, er hat auch Volksentscheide da immer heruntergespielt und gesagt, ja, Volksentscheide sind Anregungen. Das hat er mal in einem FAZ-Interview gesagt, Frankfurter Allgemeine. Ja, Volksentscheide sind Anregungen. Da schauen wir mal, was man unter Berücksichtigung des internationalen Rechts machen kann. Er hat jetzt auch in dieser Rolle erkennen lassen, dass er ganz klar hier für eine scharfe Umsetzung tendiert. Er spricht sich übrigens interessanterweise jetzt auch dafür aus, dass der Europarat schauen muss, dass russische Vermögenswerte verwendet werden, um die Ukraine wieder aufzubauen, Reparationen zu zahlen. Also er ist da wieder etwas abgerückt von seiner sagen wir auch etwas kritischen Position. Er hat ja mal gesagt, auch die Russland-Gegner und da diese Kriegslobbyisten im Westen, die seien im Kriegsrausch, das hat ihm viel Kritik eingetragen. Jetzt scheint er sich da wieder etwas beim anderen Lager anzubieten. Ja, Alain Berset ist sicherlich ein Gewinnertyp da bei den Wahlen. Er hat alles daran gesetzt, diesen Posten zu bekommen. Und wir haben ihn ja oft kritisiert in der Weltwoche für seine Amtsführung bei Corona. Da gibt es viel Kritisches zu sagen, seine Selbstherrlichkeit, auch die Art, wie er mit Frauen umgegangen ist, diese ganze unheilvolle Geschichte mit der Geliebten und dem Polizeikommando und wie er da auch dank journalistischer Beihilfe sich wieder herausschlängeln konnte. Dann die Corona-Leaks, die Zusammenarbeit mit dem Ringier-Verlag, das sind alles unappetitliche Facetten, die man natürlich im Europarat nicht so mitbekommen hat. Ich hoffe einfach, dass Berset noch so viel Neutralität und schweizerisches Gedankengut in sich trägt, dass er diesen Europarat, der eben auch zu einer sehr einseitigen Behörde geworden ist, dass er den wenigstens wieder etwas in Richtung einer bestimmten Ausgewogenheit, vor allem auch in Sachen da Ukraine öffnen kann, universalisieren kann. Die Zuwanderung überschattet das EU-Dossier, das ist auch noch eine Schlagzeile aus diesen Tagen, dass die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sehr, sehr stark beeinträchtigt werden dadurch, dass eben die EU sich absolut stur stellt gegenüber dem Wunsch der Schweiz, hier Bremsen einzuziehen, Schranken, Ventile, dass nicht so viele Zuwanderung stattfindet. Schweizer Armee, die Armee soll Schulden machen und dann die Wehrministerin Viola Amherd profiliert sich oder möchte sich ja jetzt profilieren als die absolute Kriegsministerin, die da Geld aus Kreditkonten und noch gar nicht existierenden Konten in die Schweizer Armee schiebt und sich da als Waffenexpertin profiliert. Sie möchte auch mehr Anbindung zur NATO. Da bin ich strikt dagegen. Mehr NATO heißt weniger Schweiz, weniger Neutralität, weniger Unabhängigkeit. Das ist ein gefährlicher Weg. Und ganz generell ist meines Erachtens anzuzweifeln die Glaubwürdigkeit von Frau Amherd. Ich meine, sie hat angefangen damit, dass sie sich mit der Unterwäsche und den Kleidercodes für Frauen in der Schweizer Armee auseinandergesetzt hat. Ja gut, das sind halt Zeitgeist Phänomene. Man mag da tolerant sein und das zur Kenntnis nehmen, aber jetzt plötzlich schwenkt man um und ist hier sozusagen fast schon etwas im Stechschritt unterwegs. Da ist einfach zu viel Populismus drin, zu viel Gefallsucht. Natürlich am Ende des Tages sind vielleicht auch solche opportunistischen Wendungen und Drehungen zu begrüßen. Nun gut, wir werden sehen, aber einfach mehr Geld zu verlangen, mehr Geld da einzufordern, das ist noch keine Lösung. Meine Damen und Herren, das ist noch keine Lösung. Man muss auch sagen, was läuft, haben wir genügend Soldaten? Wie sieht das an der personellen Front aus? Ist die Wehrbereitschaft überhaupt da? Und. Jetzt schreien alle nach Geld, aber Geld allein bringt hier nichts. Gib mir jeden Tag dein Putin- und Russland-Bashing, wieder eine Seite in der NZZ, die zeigt, was für fürchterliche Kerle diese Russen sind, warum sie falsch liegen. Ich meine, die NZZ hat viele Fake News produziert im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ich sage nicht, dass ich unfehlbar bin. Sie sagen mir ja sofort, wenn ich etwas Unsinniges erzähle. Aber zum Beispiel in der NZZ ist gestanden, Andreas Rüesch ist hier ja sozusagen der Chef-Falke an der Falkenstraße. Da, tatsächlich ist da der Hauptsitz an der Falkenstraße in Zürich. Der Chef-Falke, Andreas Rüesch beispielsweise, hat kürzlich behauptet, es habe in Istanbul überhaupt keine Einigung gegeben zwischen Russland und der Ukraine bezüglich der Beilegung der Kriegshandlungen, obwohl ja Leute, die dabei gewesen sind, unter anderem der ukrainische Chefunterhändler, dies öffentlich bekannt gemacht hat, gesagt hat, wir waren ganz nah dran, wir hatten im Grunde paraffierte unterschriftsreife Bögen, auf einem stimmte irgendwie das Datum nicht ganz, das musste noch korrigiert werden, also die waren ganz nahe dran, die Schweizer Botschaft in Ankara ist schon aufgeboten worden, die Türken selber haben das gesagt, unseren Botschaften, aber nein, die NZZ weiß es natürlich besser, denn es darf nicht sein, was nicht sein darf, beziehungsweise es kann nicht sein, was nicht sein darf, und es darf eben nicht sein, dass Putin einen Friedensvorschlag gemacht hat mit einer Kompromisslösung. Das passt nicht in dieses Bild. Das passt überhaupt nicht in dieses Bild. Was übrigens auch nicht ins Bild der NZZ passt, ist meine Sondersendung, die ich Ihnen dringend empfehlen möchte, über die Ukraine, die ich gestern aufgeschalten habe. Da versuche ich etwas die Hintergründe zu beleuchten. Zum Beispiel die Tatsache, dass seit 1764 die heute besetzten Donbassgebiete zu Russland gehören. Also zu einem Zeitpunkt, wo es die Vereinigten Staaten von Amerika noch gar nicht gegeben hat. Aber die Amerikaner wissen natürlich ganz genau Bescheid, wie die Grenzen in Europa laufen müssen. Dieses Selbstvertrauen musst du zuerst einmal haben. Ich habe dann gezeigt, wie die moderne Ukraine zusammengestückelt worden ist von Lenin, dem von der NZZ übrigens gerade kürzlich schwer verurteilten Despoten, der Superdespot. Aber jetzt ist er sozusagen das Referenzmodell als Erfinder und Gründer der Ukraine. Er hat diese Ukraine damals als erster Diktator und eben Begründer der Sowjetunion, er hat ja diese Sowjetrepubliken geschaffen, um das einstige grossrussische Zentrum zu schwächen, hat er Scheinrepubliken aufgebaut. Scheinrepubliken deshalb, weil sie überhaupt keine eigene Macht hatten. Und er hat diese willkürlichen Grenzziehungen gemacht, dass man da unterschiedliche Völkerschaften zusammengestoßen hat, die sich gegenseitig neutralisieren, divide et impera. Also diese Ukraine ist im Grunde entstanden auf dem Reißbrett des Machtkalküls der sowjetischen Despoten. Und zwar Lenin war da ganz wichtig, nachher ist Stalin dazugekommen, der hat zusammen mit Hitler in diesem Teufelspakt Polen filettiert, auseinandergenommen und den Ostteil von Polen zum Westteil der Ukraine gemacht. Sie haben den Rumänen Gebiete weggenommen, sie haben den Ungarn Gebiete weggenommen, dann hat Chruschtschow noch die Krim dazugepappt und das sollen nun die sakrosankten heiligen Grenzen sein, die wir in der Ukraine zu verteidigen haben, ist doch komplett verrückt. Und dann zeige ich in dieser Sendung auch noch, wie gespalten die Ukraine immer war zwischen Ost und West, dem nach Russland driftenden Osten und dem nach Europa und nach der NATO driftenden Westen. Das war immer ein gespaltenes Land, aber bei den letzten freien, regulären Wahlen, bevor es zu diesem Putsch kam, haben die östlichen, die ostorientierten, die kompromissorientierten Kräfte gewonnen und da haben eben dann die Amerikaner mit der Brechstange 2014 das Wahlergebnis ausgehebelt im Wortsinn und haben dann eine amerikafreundliche Regierung installiert. Das ist die Tatsache. Und seit diesem 2014 haben wir das Debakel. Und die Ukrainer sind auch nicht von dem Verdacht und auch von dem Vorwurf freizusprechen, dass sie ultranationalistische, narzisstische Kreise und Kräfte gestärkt haben. Sie haben Denkmäler gemacht für Kriegsverbrecher, für diesen Schuschkewitsch und für diesen Bandera, die übrigens deren Truppen übrigens zu den fürchterlichsten und willigsten Vollstreckern des Naziterrors gegen Juden, gegen Russen, gegen Weißrussen gehört haben. Die waren an Massakern beteiligt und so weiter. Das erläutere ich etwas. Außerdem widerlege ich die These, dass Putin ein imperialer Angriffskrieger sei. Ich zeige das anhand der sehr moderaten Rüstungsausgaben Russlands im Vergleich mit den Rüstungsausgaben im Nazi-Deutschland. Reiche verlassen London, die Schweiz profitiert. Ja, ein neues Steuergesetz vertreibt die Wohlhabenden aus London und die kommen jetzt in die Schweiz. Das ist eine interessante eine Nebenwirkung der schlechten Politik der konservativen Regierung, derzeit noch Regierung in Großbritannien. Nun, wir sind schon bei Minute 22, obwohl die Zeit ging wie im Fluge. Habe ich noch irgendetwas? Doch, hier ist noch ein Thema. 10 Millionen Schweiz. Auch dazu hat sich der Bundesrat geäußert. Man macht nichts, kein Gegenvorschlag zu der Volksinitiative der SVP. Die Volkspartei spricht von Arbeitsverweigerung, wenn Sie mich fragen, zu Recht. Nun, Punkt für jetzt, machen wir Schluss. Schweizer Ausgabe, gleich die internationale, nicht verpassen. Ich freue mich, wenn Sie auch da reinschauen. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen Freitag und ein erholsames, tolles Wochenende. Machen Sie es gut, ich melde mich zurück.